Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir haben angefangen, die Geschichte von der Bekehrung des Paulus zu reden. Weil ich damit allen Zusammenhang kriegen, die ganze Geschichte noch mal lesen will, bitte ich die Gemeinde, Platz zu nehmen. Dann können sie besser zuhören. Paulus, aber Saulus heißt er damals noch, der spätere Apostel Paulus, hieß ursprünglich Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wieder die Jünger des Herrn Jesus. Und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Synagogen, auf dass euer etliche dieses Weges fände, Männer und Frauen, er sie gebunden führte nach Jerusalem. Und da er auf dem Wege war und nah bei Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Doch Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel auszuschlagen. Und nun kommt der Text für heute, den wir heute besprechen wollen. Und er sprach mit Zittern und Zagen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr sprach zu ihm: Steh auf und gehe in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. In der vergangenen Woche wurde mir ein Buch aus der Schweiz zugeschickt, das hat den nichtssagenden Titel Laientheologie. Aber hinter diesem Buch mit diesem wunderlichen Titel verbirgt sich das Bekenntnis eines ganz bedeutenden Mannes, eines Juristen, eines der Großen der Schweiz. Er war, Max Huber heißt der, Max Huber. Er war Präsident des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Er wurde dann Präsident vom Internationalen Roten Kreuz. Also ein Mann, den das Leben auf große Höhen geführt hat. Und nun hat er dieses Buch geschrieben, eigentlich für seine Kinder und Enkel. Und seine Freunde haben ihn gebeten, lass es auch weiteren Kreisen zugänglich werden. Und so ist es gedruckt worden. Es ist interessant, er fing sein Leben, seine Laufbahn an als Professor der Jurisprudenz in Zürich. Und da sagt er ganz kurz von dieser Zeit: Es war eine Zeit großer innerer Leere, also mit zwei E, nicht? Es war so leer. Das Christentum hat mir in jener Zeit gar nichts bedeutet. Wer es versteht nicht, der spricht von Positivismus des modernen Menschen. Und dann das Jahr 1922, beschreibt er. Das brachte eine große Wendung meines Lebens. Und da sagt er ganz einfach nur: Es kam zu einer Begegnung mit Gott. Aber wir spüren aus dem ganzen Folgenden, was das bedeutete. Es kam zu einer Begegnung mit Gott. Es erschüttert, wie er schreibt, als ich in Den Haag war, zum hohen Posten, nicht? Da litt ich unter schrecklichen Depressionen, weil ich deutlich sah, wie weit mein Leben und Denken entfernt war von einem wirklichen Leben aus Gott. Wir könnten sagen, weil er einfach sah, wie verloren das Leben ist. Und er drückte es so aus: Nach meinem Glaubensdurchbruch litt ich unter Depression, weil ich sah, wie weit mein Leben und Denken entfernt ist von einem Leben aus Gott. Und dann kommt ein wundervoller Satz. Ich muss ihn wirklich sagen, da wurde die Erkenntnis der Gnade, zu einem Rettungsring im dunklen Meer ewiger Unerlöstheit. Mir ist Erbarmung widerfahren. Meine Freunde, als ich das las, da durchfuhr es mich, Mann, das ist ja die Geschichte des Paulus oder des Saulus. Die Geschichte des Saulus ganz genau ins Moderne übertragen. Da geschieht ja auch an einem bedeutenden, klugen Manne, einem Manne von Einfluss und Macht, genau dasselbe wie an dem Saulus. Gott will also das, was er hier getan hat, Saulus, an uns tun. Und ich wünschte uns allen, dass diese Kennzeichen einer wirklichen, jetzt brauche ich das biblische Wort, einer wirklichen Wiedergeburt aus Gott, ich sage, das wünschte uns, dass diese Kennzeichen einer wirklichen Wiedergeburt in unserem Leben deutlich würden, dass wir das auch erführen. Unser heutiger Text spricht von dem Anfang einer Wiedergeburt. Von dem allerersten Anfang einer Wiedergeburt. Und wir werden das ja nun noch länger verfolgen. Ich kann eigentlich nur raten, kommen Sie möglichst regelmäßig jetzt bei diesen Predigten. Es ist dumm, wenn er dann ein Stück rausfällt. Weil uns hier Stück für Stück gezeigt wird, wie eine Wiedergeburt geschieht. Wir hören heute den Anfang einer Wiedergeburt. Und er besteht einfach in einem Zusammenbruch des bisherigen Lebens. Ich kann es nicht anders ausdrücken, einem Zusammenbruch seines bisherigen Lebens. Ich überschreibe diese Predigt in den Text Zusammenbruch. Und er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr sprach zu ihm, steh auf und gehe in die Stadt. Zusammenbruch. Ich will wie üblich dreierlei dazu sagen. Als erstes dies. Wie schrecklich ist solch ein Zusammenbruch? Wie schrecklich. Wie, soll ich sagen, wie erschreckend. Also nicht wahr, dass jetzt keine Missverständnisse entstehen. Ich habe manchmal so komische Erlebnisse, wie Leute mich völlig missverstehen. Hier ist also nicht von Nervenzusammenbruch die Rede. Nicht? Oder von Kreislaufstörung oder so irgendwas. Also ist das völlig klar. Hier ist die Rede von einem starken, gesunden, jungen Mann, hochgebildet in der Kultur der Griechen und im Talmud. Ein Mann mit großen Beziehungen. Ein Mann, der Macht hat über Leben und Tod. Hoher Richter. Und der spricht mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das heißt, dieser bedeutende, starke, gesunde junge Mann wirft auf einmal, bitte fangen Sie gut auf, wirft auf einmal alles, in einem Augenblick, alles, was er bisher geglaubt hat und gedacht hat und gewollt hat, über Bord und wirft sich schrankenlos dem Willen eines Stärkeren. Er sprach mit Zittern und Zagen, was willst du, dass ich tun soll? Und sehen Sie, sowas Ähnliches, ich sage Ähnliches, geschieht dauernd in dieser schrecklichen Welt. Und dann geschieht es jedes Mal so, dass Seelen dabei kaputt gehen. Wir lasen uns am Helferkreis am Freitag den Bericht eines Missionars über eine der unheimlichen afrikanischen Geheimgesellschaften, die diese Neger überall bilden, in denen das alte animistische Heidentum grauenvoll neu aufbricht und sich verbündet mit einem wüsten Nationalismus. Wie ja Nationalismus und Heidentum immer zusammengehören, das haben wir im Dritten Reich nur gelernt, nicht? Und da wird man berichtet, wie diese Geheimgesellschaften da, es war von Togo die Rede, Menschen fangen und sie so lange quälen und piesacken, bis sie sich bereit erklären, in Verzweiflung in die Geheimgesellschaft einzutreten. Und wenn sie eingetreten sind und diese Schwüren, Gelübde und Zeremonien hinter sich haben, dann können sie nicht zurück. Und von da ab rasen sie blind und wütend für eine Sache, die sie gar nicht wollten und an die sie im Grunde gar nicht glauben. Sie sprechen mit Zittern und sagen, gut, was wollt ihr? Man wirft alles über Bord und erwirft sich einem stärkeren Willen. So werden Seelen zerstört. Ich hoffe, es fällt Ihnen jetzt eine Menge ein. Wer jetzt keine Ideenassoziation hat, dem ist schlecht zu helfen. Ich kenne einen jungen Soldaten, einen jungen Christen, dem gab ich ein Testament mit wie eine Kaserne. Ich schlug auf und dann litt er maßlos unter dem Spott, unter dem Zynismus und unter den entsetzlichen Zoten, die ihr lieben patriotischen Mütter, die zum täglichen Brot beim Kommis gehören. Da wacht man mit Zoten auf und schläft mit Zoten ein. Die Schulter und so. Er litt maßlos darunter und eines Tages hielt das nicht mehr aus. Immer verspottet werden, immer gegen Strom. Und dann, es war eine Stunde, da warf er das einfach alles über Bord, was er geglaubt und gewollt hatte, und wurde einer der Schlimmsten der ganzen Bande. Einer, der über alles spottete. Und ein gefährlicher Schürzenjäger. Und eine zerstörte Seele. Er sprach mit Zittern und sah, was wollt ihr? Gut, ich mache mit. Ich denke an die mittelalterliche Inquisition der römischen Kirche, wo man Menschen zwang zu glauben. Wie viele evangelische Christen und Hugenotten haben aus panischer Angst vor dem Scheiterhaufen dem abgeschworen, was Gott ihnen an Erkenntnis geschenkt hatte, und sprachen mit Zittern und Sagen, was wollt ihr, wir tun alles. Und gaben sich selber auf. Und nun denke ich an tausend Dinge in der Zeit, an die Zeit, die hinter uns liegt. Wo Männer mir sagten, ja, ich muss doch, Herr Pastor, ich drehe die Kirche aus, ja, ich muss. Ich gebe alles auf, was ich geglaubt habe, ich muss. Sie sprachen mit Zittern und Sagen, was willst du, Amtswalter, was ich tun soll? Zerstörte Seelen, die Leute, mit denen sie heute alles machen können. Alles. Alles. Wie oft geschieht das in kommunistischen Staaten, dass Menschen zerbrochen werden, im Geist vergewaltigt werden und nun wie wild wüten für eine Sache, die sie gar nicht wollten und selber nicht glauben. Es ist schon so, die Menschheit hat es zu allen Zeiten großartig verstanden. Menschen, Geister Menschen zu vergewaltigen und zu zerstören. Und sehen Sie, das stand alles vor meiner Seele, als ich die Saulus-Geschichte ansah. Und wir müssen ernsthaft fragen, geschieht hier dasselbe? Äußerlich ja. Ein Mann hat auf einmal einen panischen Schrecken, wirft alles über Bord, was er bisher gedacht und geglaubt und gewollt hat, und sagt nur noch mit Zittern und Zagen, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Manche von Ihnen kennen das Buch 1984 von Orwell, nicht wahr? Da haben Sie die Schilderung dieser Geschichte. Wo der Mensch unter dem Foltern einfach zusammenbricht. Was willst du? Ich will es jetzt alles glauben, was hier befehlt. Aber ich will nicht mehr verfolgt werden. Haben wir dasselbe hier? Sehen Sie, meine Freunde, das muss ganz deutlich werden. Hier ist etwas völlig anders. Hier ist keine Spur von Gewalt. Bei Jesus gibt es keine Gewalt. Bei Kirchen gibt es Gewalt, bei Jesus nicht. Hier ist das Reich der völligen Freiheit. Der Sohn Gottes, der erhöhte Heiland, ist dem Saulus nur erschienen, in seiner himmlischen Gloriole. Hier bin ich. Und in diesem Licht ist dem Saulus aufgegangen, dieser Jesus, der erhöht ist, der am Kreuz hing. Der ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Hier wird nicht eine Seele zerstört und vergewaltigt, sondern ins Licht geführt. Hier kam ein Mensch im Licht zur Erkenntnis der Wahrheit. Und das was völlig anderes. Darf ich mal eben hier sagen, nur das ist eine echte Wiedergeburt. Wo man ins Licht kommt und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und wo kein Druck auf uns ausgeübt ist. Ich sage noch einmal, wenn ein Mensch Jesus begegnet und zum Zusammenbruch, wie der Saulus hier, seines ganzen bisherigen Lebens kommt, dann wird er nicht geistlich oder geistig vergewaltigt, sondern er kommt aus der Finsternis zum Licht. Er erlebt den Durchbruch der Wahrheit in seinem Leben und hat dann noch die Möglichkeit, Nein dazu zu sagen. Saulus konnte auch jetzt sagen, ich will diesen Jesus nicht. Wie Sie das sagen können und wie es viele, viele sagen, hat auch noch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Aber Saulus erlebt den Durchbruch der Wahrheit und beugt sich ihr. Und das ist etwas völlig anderes als die Vergewaltigung der Seele. Ist Ihnen das deutlich? Gott gebe, dass ich das deutlich gesagt habe, dass Ihnen klar wird, welch ein Unterschied ist, ob Seelen zerbrochen werden gegen ihren Willen oder ob sie im Lichte Jesu zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und diese Wahrheit annehmen. Dann gibt es einen Zusammenbruch des alten Lebens. Und nun komme ich zum Zweiten. Zusammenbruch. Ich sagte, wie schrecklich ist so ein Zusammenbruch. Hier, gewaltig, unheimlich. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist dies, wie notwendig ist so ein Zusammenbruch. Wie notwendig. Und es wird bei Ihnen allen aus einem Leben aus Gott nie was, wenn Sie nicht diesen Zusammenbruch Ihres alten Lebens erleben. Es geht durch Sterben nur, sagt Zinzendorf, sagt Ter Stegen. Wie notwendig ist so ein Zusammenbruch des alten Lebens? Warum ist er notwendig? Ich will es ganz einfach sagen. Weil unsere Natur nicht in das Reich Gottes hineinpasst. Die Bibel sagt, Fleisch und Blut, unsere Natur, können Gottes Reich nicht ererben. Auch die edelste Natur, auch die edelste, und ich habe hier nur Kolosser edle Leute vor mir, aber ich sage Ihnen, auch die edelste Natur und die trägste bürgerliche Natur, die schreit bis zum letzten Abendzug, ich tue recht, scheue niemand, passt nicht ins Reich Gottes hinein. Passt nicht ins Reich Gottes. Ich könnte das so deutlich sagen, dass Sie es nie vergessen, dass Sie sich aufregen. Unsere Natur passt ins Reich Gottes so wenig wie eine Sau in eine Wohnstube. Unsere Natur, nehmen Sie nicht krumm, aber das kann ich gar nicht deutlich, nur Sie sollen, meinetwegen regen Sie sich auf, dann behalten Sie es wenigstens. Unsere Natur passt ins Reich Gottes hinein so wenig wie ein schmutziger Scherbenhaufen in schönes Rosenbeet. Unsere Natur, und wenn sie die edelste wäre, passt in Gottes Reich, das er auf Erden durch Jesus angefangen hat, so wenig hinein wie ein Analphabet in eine Gelehrtenversammlung. Oder wie ein orientalisches Klageweib in eine fröhliche Festversammlung. Also man möchte noch 1000 Beispiele anbringen, nicht wahr? Wie ein Bär, der seit 1802 ausgestorben ist in die Gegenwart, nicht? Kann ich Logengarten sehen. Ist Ihnen klar? Darum ist ein Zusammenbruch und das ganze Zerbrechen unseres Lebens notwendig. Ein Zerbrechen durch Gott. Nehmen Freunde, wir helfen uns leicht damit, dass wir sagen, es geht leicht ohne Zerbrechen. Wir können ja vielleicht die alte Natur christlich anstreichen. Ich erzähle gerne ein Beispiel. Sehen Sie, als ich nach Essen kam vor, nicht auszurechnen. Da gab es in Drittenhagen ein Gemeindehaus. Das war sehr alt mit Öfen und Ratten und alles, was dazugehört, zu den alten Kasten. Und jedes Jahr stand einmal im Presbyterium Sitzung, Neubau des Gemeindehauses. Und da wurde beraten, wir brauchen unbedingt Neues. Und dann hieß, was kostet Neues? Furchtbar teuer.
Und dann wurde beschlossen, wir streichen das Alter noch mal neu an. Und sehen, so machen wir das auch. Wir ahnen, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, kann auch nicht ins Reich Gottes kommen. Meine Natur passt nicht ins Reich Gottes. Ich bin von Natur gottlos, geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Aber was kostet das so ein Zusammenbruch wie der Saulus? Und das streichen wir nochmal das alte christlich an. Gehen wir ein bisschen mehr in die Kirche. Legen wir mal eine Bibel auf den Nachttisch für alle Fälle. Krimi drauf. So. Meine Freunde, es ist unter uns geradezu ein Christentum Mode geworden, wo unter dem Firnis einer christlichen Fassade das alte Herz völlig ungebrochen weiterlebt. Das alte Denken, der alte Wille. Das ist geradezu Mode geworden unter uns. Und da kann man christlich reden und diskutieren und weitermachen. Schon der Prophet Hesekiel hat davon gesprochen, von dieser Art Christentum. Er hat verglichen mit einer schadhaften Mauer. Ich denke in das Gemeindehaus, nicht? Die man dann nochmal neu anstreicht oder tüncht, sagt er, damit man die Schäden nicht so sieht. Und dann sagt er im Auftrag Gottes, der Hesekiel, das ist erschreckend, müssen wir mal lesen. Ich will an euch, euch Propheten, die ihr sagt, Friede, Friede, wo kein Friede ist, die ihr mit losem Kalk tüncht, die unzerbrochene Fassade der Herzen tüncht. Und dann spricht er davon, wie in einem Sturm des Gerichts diese Mauern zusammenbrechen. Darf ich mal einfach so sagen, wenn heute eine Verfolgung für uns Christen kommt, was wird aus ihrem Christenstand? Meinen Sie, wieder offenbar wird, wie viel bei uns bloß Anstrich war? Oder was wird aus ihrem Christenstand, wenn der Sturm des Gerichtes Gottes kommt und Gott mal alles wegtut, was Schein ist? Ich will an euch, ihr Tüncher, so sagt der Prophet Hesekiel. Dann sehen Sie, weil unsere Natur nicht in Gottes Reich passt und weil Anstreichen nichts hilft, christlich Anstreichen nichts hilft. Darum geht es nicht anders, als dass man durch einen Zusammenbruch geht, wie ihn Saulus hier erlebt. Er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und nun denke ich an all die Lebensbeschreibungen von großen Gottesmännern, die ich gelesen habe. Und das ist merkwürdig, wie bei allen irgendwo diese Stunde kommt. Nicht gleich, aber irgendwie kommt die Stunde, wo ihn aufgeht. Mein ganzes Leben ist falsch. Der gesegnete Pastor Moderson, viele kennen den Namen, war ein tüchtiger junger Pfarrer in Mülheim, volle Kirchen. Und da erzählte er, dass eines Tages ihm aufging, mein ganzes Leben ist eine einzige große Schande. Nicht, dass er große Sünden getan hat, sondern es ging ihm auf, mein ganzer alter, unzerstörter, unzerbrochener Wille ist unter dem christlichen Schein da. Mein ganzes Leben ist eine große Schande. Und nett ist die Geschichte, wie einer den württembergischen Gottesmann Stockmeier einmal ins Angesicht hinein lobte. Und da fuhr ihm Stockmeier über den Mund und sagte, schweigen Sie mir von Stockmeier, mit dem bin ich verkracht. Schön, nicht? Das ist der Zusammenbruch des alten Lebens. Ja, ich muss Ihnen sogar sagen, meine Freunde, es bleibt nicht bei dem einmaligen Zerbrechen, das der Mensch in der Bekehrung erlebt, sondern es ist Gottes Weg mit seinen Kindern, dass er sie zwar sehr glücklich macht, aber beständig zerbricht. Und ich muss Ihnen das, ich habe so Angst gehabt vor der Predigt, weil ich Sachen sage, die ein unerleuchteter Mensch überhaupt von Ferne nicht kapieren kann. Aber ich sage Ihnen, dass der Weg Gottes mit seinen Kindern, das durch ein beständiges Zerbrechen geht. Nicht? Dann werden ihre Wünsche zerbrechen. Dann führt er sie einen Weg, den sie sich nicht wünschten. Und dann deckt er ihn wieder auf, wie verkehrt ihr Herz ist. Dass sie immer mehr lernen, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Oder nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du. Oder wie Max Huber sagte, ich lag unter schrecklichen Depressionen Und dann kam die Erkenntnis der Gnade als Rettungsring in dem dunklen Meer ewiger Unerlöstheit. Sehen Sie, warum fährt denn Gott sofort mit dem Zerbrechen seiner Kinder? Lassen Sie mich das so sagen. In dem Maß, dass wir zerbrochen werden, kann er in uns Gestalt gewinnen. Und darum bleibt es ja gar nicht beim Zerbrechen. Ich sage noch einmal, je mehr wir zerbrochen werden, unser eigener Wille, unser Denken, unsere Stärke, in dem Maß gewinnt Jesus in uns Raum, nimmt alles in die Hand und gestaltet unser Leben nach seinem Willen. Ich bin mit vielen Christen in meinem Leben zusammengekommen. Es war köstlich, mit Leuten zusammen zu sein, denen man anspürte, dass Gott in der Stille viel in ihrem Leben zerbrochen hat und dass er nun Raum bekam. Es war schön, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Ich muss noch ein Drittes sagen. Ich sagte, das Zusammenbruch, er ist schrecklich, er ist notwendig. Und ihr lasst mich noch eben als Drittes sagen, wie seltsam geht es bei so einem Zusammenbruch zu. Wie wunderlich geht es dazu. Kehren wir noch mal zum Saulus zurück auf der Straße nach Damaskus. Da dieser junge, starke Mann, dieser gebildete Mann, dieser einflussreiche Mann, rast gegen die junge Christengemeinde. Er mag diesen ganzen Schwindel nicht. Und da tritt ihm der Herr entgegen, der auferstandene Herr Jesus. Und er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn ich die Bibel hätte erfinden müssen, dann ging die Geschichte jetzt so weiter. Und der Herr sprach, Saulus, steh mal auf, jetzt müssen wir sprechen miteinander. Ich habe große Pläne mit dir. Sieh mal, vor mir steht, dass die ganzen Kulturländer ums Mittelmeer jetzt überzogen werden sollen mit christlichen Gemeinden. Dass das Evangelium, das Rom, das an seinen Göttern müde geworden ist, aus den Angeln heben soll. Verstehst du, Saulus? Und du sollst im mächtigen Rom und in dem gelehrten Athen jetzt meinen Namen verkündigen, Saulus. Jetzt gehst du 2 Jahre auf eine anständige Ausbildungsstätte, nicht? Wo ein paar Professoren mit dir richtig Bibelarbeit treiben. Und dann wird mein Projekt ausgeführt. So etwa hätte ich die Bibel das weitergemacht. Und es ist gerade so verblüffend, wie anders es weitergeht. Man muss beinahe lachen. Mir ist letztes Mal gesagt worden, dass ich nicht sagen soll, dass hier beinahe wie ein Witz ist. Aber es ist beinahe wieder ein Witz. Tun Sie mir leid. Der Herr Saulus sprach mit Zittern und sagte, was soll ich jetzt tun? Herr, was willst du? Und da sagt der Herr, aufstehen und in die Stadt gehen. Aus, weiter nicht. Das ist doch eigentlich furchtbar wenig in dem großen Erhaben-Moment. Finden Sie nicht? Selbstverständlich musst du aufstehen. Der Herr sagt, steh auf. Ne? Soll ich tun? Aufstehen. Stadt gehen. Ja, da war er ja schon beinahe. Da wollte er ja sowieso hin. Und weiter nichts. Das ist so verblüffend. Ich hoffe, Sie empfinden, wie verblüffend das ist. Und so geht es zu, wenn der Herr einem Menschen begegnet. Da werden nicht auf einmal große Dinge verhandelt. Da werden nicht Pläne für die Neugestaltung des Lebens gemacht. Sondern sagt der Herr, jetzt tu mal den nächsten Schritt richtig. Wenn ein Mensch anfängt mit der Wiedergeburt, dann hört er auf mit den großen Rosinen und kapiert, dass der nächste Schritt unsagbar wichtig ist. Und wieder der nächste. Dass die kleinen Schritte unser Leben ausmachen. Die kleinen Schritte. Dass etwa so ein Junge, wenn er anfängt, Gott zu begegnen, zu seinen Eltern geht und sagt, verzeiht mir, dass ich derartig widerborstig bin gegen euch. Verzeiht mir das mal. Es fällt mir schwer, nett zu sein, aber ich will jetzt mal eine Verzeihung bitten. Kann der nächste Schritt sein, nicht? Oder, dass sie mal all die Bücher, die sie geliehen haben, zurückgeben. Ja? Die da in Bücherei stehen, die nicht gehören. Oder dass sie unterschlagene Geldschriften in Ordnung bringen. Oder eine Bindung, die nicht sein darf, lösen. Kann sein, dass der nächste Schritt der ist, dass Sie Ihre Ehe jetzt in Ordnung bringen. Sie lassen Ihre Frau allein, Sie lassen Ihren Mann allein. Sie leben nebeneinander her. Was willst du, dass ich tun soll? Bringen Sie mal Ihre Ehe in Ordnung. oder ihr Verhältnis zu ihren Kindern. Oder dass ich mit Freunden breche, wo ich genau weiß, das ist eine falsche Bindung. Das ist eine falsche Bindung. Die halten mich auf im geistlichen Leben. Lass mich Schluss machen, endlich. Ich begegne Gott, sagt Max Huber. Und dann geschehen erstmal kleine Schritte, die unsagbar wichtig sind. Ein kleiner Gehorsam gegen den Herrn ist wichtiger als die größte Diskussion über weltanschauliche Fragen. Meine Freunde, warum ist das so? Sehen Sie, das ist der erste Anfang der Wiedergeburt. Saulus hat noch keine Ahnung von der wundervollen Erfahrung der Gnade, der beseligenden Gnade, die ihm auf einmal nach all der Dunkelheit ins Licht stellt. Angenommen, wie ich bin, das kennt er noch nicht. Das ist nur der Anfang. Aber ich wünsche uns allen, dass wir diesen gründlichen, richtigen Anfang in unserem Leben erleben. Und lassen Sie uns beten. Ach, Herr, befreie uns von unserer Gottlosigkeit und von unserem Ungehorsam und auch von unserem oberflächlichen Christentum, das uns nur Unruhe macht und keinen Frieden gibt. Und fange an, uns zu begegnen und uns zu zerbrechen, damit du uns zum Leben führen kannst. Amen.